Wir sehen es, wir machen uns heute Morgen Gedanken zum Psalm 105. Ich weiss nicht so recht, ob ihr überhaupt den Psalm kennt oder wie gut, dass ihr den Psalm kennt. Ich glaube, jetzt von meiner Seite her gesehen, würde ich wahrscheinlich nicht gerade auf den Psalm kommen, wenn ich irgendeinen Bibelfers suche für eine Geburtstagskarte oder für irgendwie für eine Trauerkarte oder für eine Gratulationskarte sonstiger Art. Ich glaube, ich würde nicht unbedingt auf diesen Psalm kommen. Aber vielleicht ist es ja bei euch anders. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Spannend ist eigentlich bei diesem Psalm, es gibt keine Einleitung. Es gibt keinen besonderen Anlass für diesen Psalm. Steht zumindest nichts. Man weiss auch nicht genau, wer der Autor ist. Man geht natürlich davon aus, dass es der David ist. Aber steht auch nicht. Also wir wissen eigentlich nicht so viel. Was wir wissen, ist, dass es Man könnte eigentlich sagen, es ist ein Geschichtspsalm. Weil in dem Psalm 105 wird eigentlich erzählt die Geschichte vom Volk Israel. So wie wir es eigentlich in der Tora nachlesen können, so wie wir es in den ersten fünf Mosebüchern nachlesen können. Es ist ein Geschichtspsalm. Fängt aber ganz anders an. Und zwar mit sehr vielen Anweisungen. Man könnte das auch sagen, Verpflichtungen, man könnte sagen Unterweisungen, man könnte sagen Instruktionen oder vielleicht sogar Befehl. Egal, wie man das nennen will, ihr seht, das ist in imperativer Form geschrieben. Danket dem Herrn, also wir sollen danken, wir sollen seinen Namen anrufen, verkündigt sein Tun unter den Völkern, singet ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern, rühmet seinen heiligen Namen, es freut sich das Herz derer, die den Herrn suchen, fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit, gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten. Er ist der Herr, unser Gott, er richtet in aller Welt. Also wir haben da sehr viele Aufforderungen, die wir machen sollen. Ich weiss nicht, was das in euch auslöst, was das mit euch macht. So viele Aufforderungen, so viele Befehle, wir sollen das tun. Jetzt werdet ihr mir recht geben, es ist nicht immer so einfach, das dann auch zu machen, auch wenn man es so liest. Natürlich, wenn es einem gut geht, wenn wir immer noch hoch sind, wenn irgendwie unsere moralische Kurve nach oben zeigt, unsere psychische Kurve nach oben zeigt, wenn wir irgendwie einen guten Erfolg haben können verbuchen in den letzten Wochen, ja gut, dann ist das natürlich nicht so schwer. Dann sind wir wahrscheinlich eher voll dabei und dann ist es nicht nur eine Aufforderung, dann machen wir das vielleicht sogar von ganzem Herzen. Aber ihr wisst wie ich, es gibt noch genug andere Momente, wo dann das plötzlich nicht mehr so einfach ist. Wo wir dann uns wirklich fragen müssen, aber tun wir denn Gott wirklich noch der geben? Tun wir ihn rühmen? Geben wir ihm unser Lob? Tun wir von seinen Taten, von seinen Wundertaten erzählen? Tun wir überhaupt seinen Wunderwerk gedenken? Ich glaube, wir müssen gar noch zurückgehen, noch weiter zurück. Ich glaube, wir sind dermaßen anfangs abgelenkt von so vielem in dieser Welt. Erkennen wir denn überhaupt noch, was Gott mit uns tut? Erkennen wir überhaupt dort, wo er uns möchte und tut begegnen? Erkennen wir das überhaupt noch, wenn er ein Wunder an uns tut? Und erst dann können wir eigentlich diesen Wunder gedenken, wenn wir es überhaupt gemerkt haben, wenn wir es gesehen haben, wenn uns das bewusst ist, was für ein Wunderwerk er da hat. Gedenket, die Erinnerung. Auch das ist doch heute gar nicht so einfach, an etwas so sich zu denken. Wir haben so viele Sachen, wo wir uns merken. Wir haben so viel Unnötiges, wo wir uns merken. Unwichtiges. Manchmal sogar vielleicht ein bisschen Triviales. Da gibt es Leute, die wissen, Fußballresultat bis 20 Jahre zurück von seinem. Oder ist okay, ist ja gleich. Die wissen das. Ob sie das letzte Wunder von Gott in ihrem Leben wissen, bin ich nicht so sicher. Ich würde da niemandem zu nahe treten. Aber ist es nicht manchmal so, dass wir unsere Gedanken mit Sachen füllen, unsere Erinnerungen, unser Gedächtnis mit Sachen füllen, dass wir gar nicht mehr offen sind für die Wunderwerke von Gott? Geschweige denn, dass wir uns daran erinnern mögen. Also vielleicht wäre es an der Zeit, von unserem Gedächtnis einen besseren Gebrauch zu machen. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen daran, dass wir nachlässig werden. Ich meine, nachlässig in unserem christlichen Leben, nachlässig im Beten, nachlässig im Bibellesen, dass wir so ein bisschen, ja, so in eine Genügsamkeit reinkommen. Die Erinnerung an die Wundertaten, eben, die verblassen, die sind dann nicht mehr so ganz präsent. Es ist aber auch nicht mehr so wichtig. Das Räumen wird schwächer, Begeisterung für Gott wird schwächer. Ja, irgendwie ist ja alles auch ein bisschen gleich. Mit oder ohne Gott. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Die Menschen interessieren sich ja sowieso nicht für meinen Glauben. Und sie interessieren sich für alles andere, aber einfach nicht für den Glauben. Und das führt uns vielleicht auch ein bisschen in Zweifel hinein. Eine Tendenz, dass wir auch selber ein bisschen in Zweifel hineinkommen. Die Zweifel werden grösser und grösser. Manchmal ist es vielleicht aber auch nur eine Frage der Perspektive. Wenn wir uns auf die schwierigen Umstände konzentrieren, wenn wir uns auf all die Schwierigkeiten fokussieren, die wir drin erleben, wenn wir uns auf alles Unverständliche besinnen, auf all das, was uns abschmettert, Rückschläge, Misserfolg, irgendwelcher Art, Krankheit und Tod in der eigenen Familie oder im Freundeskreis, vielleicht auch auf die vielen offenen Fragen, die der Glaube hinterlässt, wo wir ja auch nicht wissen, ja, wir haben keine Antwort, in der Bibel steht nichts. Tun wir uns auf das fokussieren? Vielleicht verzweifeln wir langsam oder wir verfallen in Selbstmitleid. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Wieso fokussieren wir uns nicht auf das, auf die Grösse von Gott trotzdem? Auf seine Wunder trotzdem? Und trotzdem auf seine Taten. Vielleicht danken wir mal Gott für das, was wir sind und für das, was wir haben, anstatt ihn anzuklagen für das, was wir nicht sind und für das, wo wir meinen, was uns eigentlich fehlt. Was ist unsere Perspektive? Und wenn wir über Perspektive reden, dann ist immer das Bild natürlich das, was man kennt. Aber es ist ja gut. Das ist das Glas mit dem Wasser. Ist es halb voll oder ist es halb leer? Was ist mein Fokus? Was ist meine Perspektive? Sehe ich nur das halb volle Glas oder sehe ich das halb leere Glas? Also ich bin überzeugt, dass Menschen auch in unserer Zeit eigentlich sehr, sehr empfänglich sind, wenn wir ihnen etwas erzählen, etwas, was besonderes ist, etwas, was besonders passiert ist, das kann eben ein Wunder sein, ein übernatürliches Wirken von Gott. Ich bin überzeugt davon, dass Menschen sich darüber freuen, wenn man von erstaunlichen Dingen redet. Und darum glaube ich, müssen wir unbedingt daran festhalten, dass wir uns da erinnern, was Gott für uns da hat, was Gott, welche Wunder Gott an uns wirkt und dass wir dann auch das erzählen, das weitergeben. Und ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn wir das heute Morgen auch gerade üben können. Kleiner praktischer Einschub. Tönt doch gerade zwei und zwei einander erzählen, was in der letzten Woche oder im letzten Monat Gott an euch da hat. Irgendein Wunder, eine besondere Tat. Ehepaar nehmen wir auseinander. Die sollen jemand anders suchen. Die doch zwei, drei Minuten einander erzählen. Was habt ihr erlebt? Wo habt ihr Gott konkret erlebt? Letzte Woche, letzte zwei, drei Wochen, letzten Monat. Tönt doch das einander kurz erzählen. Gut, danke vielmals. Würden wir hier abbrechen und sonst sind die herzlich eingeladen, dann nachher weiterzumachen beim Kaffee oder beim kanadischen Buffet, wenn es jetzt gleich nicht ganz gelangt hat. Aber es war so ein regen Austausch, das war fantastisch, das mitzubekommen. Danke vielmals. Ja, also, was ist meine Perspektive? Was ist deine Perspektive? Die Perspektive von Gott, die ist klar. Gehen wir da nochmal schnell zurück. Die ist klar. Perspektive von Gott. Gott wünscht sich ein Volk, das nach ihm trachtet, sein Angesicht sucht, sein Wort und seinen Weg nach sind. Er wünscht sich Gläubige, die sich seinem Namen nicht schämen, sondern sich zu ihm bekennen und auf seine Allmacht vertrauen. Er möchte Anbeter, er möchte Verehrer, er möchte Gläubige, die in der Wort und in der Liebe leben. Das ist die Perspektive von Gott für uns Menschen. Gehen wir weiter, Verse 8 bis 11. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Also ihr merkt, vorher ist es um uns gegangen, jetzt redet er. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund. Jetzt geht es um Gott. Für mich sind das so ein bisschen die Schlüsselverse in diesem Psalm. Mit dem Bund, wo er daran denkt, der ewig haltende Bund. Das können wir lesen im 1. Mose. Du das schnell ein paar Vers lesen, dass wir das jetzt reflektieren können. 1. Mose, 15. Kapitel. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom Euphrat. Dann geht es weiter im 1. Mose 17. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Und dann noch Bezug auf den Isaak im 1. Mose 26. Kapitel. Bleibe als Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Das ist der alttestamentliche Bund, der ewig sein soll. Wir wissen aber, dass es dann ein bisschen anders gekommen ist. Der Gott hat seinen Bund gehalten, aber das Volk Israel nicht wirklich. Und wir können das lesen. Und in der Bibel, im Jeremia, im 31. Kapitel, dort wird dann auch, kommt dann die Verheißung von diesem neuen Bund. Von diesem neuen Bund, wo man dann vor allem im Hebräer das nochmal nachlesen könnte, im 8. Kapitel. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann lesen wir im Hebräer, dass dann eben Jesus der Mittler von diesem neuen Bund ist. Also Gott, können wir eigentlich sagen, wenn er etwas beschließt, dann hält er das auch ein. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch ein. Wenn Gott etwas verheißt, dann wird es auch in Erfüllung gehen. Und darum ist für mich eigentlich die Hauptaussage von diesem Psalm, Gott ist treu. Gott hat treu an diesem Bund mit dem Volk Israel festgehalten. Er hat treu festgehalten, auch wenn das Volk Israel widerspenstig geworden ist. Der Bund musste quasi erneuern. Und dann ist es eben zu dem neuen Bund gekommen. Er hat nicht einfach gesagt, es ist fertig, jetzt mache ich nichts mehr. Also der Bund hat sich weiterentwickelt oder umgewandelt in den neuen Bund. Gott ist diesem Bund treu geblieben. Wir wissen, dass das Volk Israel, auch vor allem beim Auszug aus Ägypten, noch und nöcher die Weisungen nicht eingehalten hat von Gott. Aber Gott ist treu geblieben. Er hat nicht aufgegeben. Und er ist dran geblieben. Er hat sein Versprechen erfüllt. Und er hat ihn, oder hat sie ins Land Kanaan hineingeführt. Übersetzt ins Neue Testament könnte man auch sagen, Gott will nicht, dass nur einer verloren geht. Nicht einer soll verloren gehen. 1. Korinther 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und dann kommt die ganze geschichtliche Abhandlung, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Ihr seht das hier. Der Bund mit dem Abraham, dann der Josef vorausgeschickt, das Volk zu retten, dafür gesorgt, dass sich das Volk trotz der Bedrückung vermehrt und stärker geworden ist. Der Hass von Ägypten gegen sein Volk zugelassen, wird beschrieben. Mose und Aaron zum Pharao geschickt, er hat die Plagen über Ägypten ergossen. Er hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Er hat sein Volk durch die Wüste geführt, mit der Wolke bei Tag und dem Feuer bei Nacht. Er hat sein Volk versorgt mit Manna und mit Wachteln. Er hat dem Volk Wasser aus dem Felsen gegeben. Also einfach die ganze geschichtliche Ablauf. Also das ist die Geschichte vom Volk Israel, wo da nochmal aufgegriffen wird. Und die Geschichte, die geht von Gott aus. Auch wir haben eine Geschichte. Jeder von euch hat eine Geschichte. Und auch diese Geschichte geht von Gott aus. Und nicht von uns selber. Wie sieht eure Geschichte aus mit Gott? Und da kommen wir zum zweiten praktischen Teil von heute Morgen. Jetzt erzählt euch einander mal, was ist denn eure Geschichte mit Gott? 2-3 Minuten, nicht mehr. Was ist eure Geschichte mit Gott? Da nicht ausholen von Adam und Eva. Was ist eure Geschichte mit Gott? 2-3 Minuten. Wieder bilateral, 2 und 2 zusammen. Gut, würden wir wieder weitermachen. Danke vielmals. Was ist meine Geschichte mit Gott? Dann machen wir den Rump zum Schluss von diesem Psalm. Dort lesen wir Folgendes. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham, seinen Knecht. So führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und gab ihnen die Länder der Völker, dass sie die Güter der Nationen gewannen, damit sie hielten seine Gebote und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Also Gott steht zu seinem Wort, denn er gedachte an sein heiliges Wort. Gott steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Versprechen, er steht zu seinen Verheißungen. Gott ist treu. Trotz allen Widerwärtigkeiten, trotz allem Ungehorsam, trotz allem vielleicht auch Beleidigungen oder Halsstarrigkeit, er hat das Volk übergeführt ins Land Kanaan und sie sind dort gewesen. Aber ich glaube, wir müssen ehrlich sein. Wir wollen da nicht das Volk Israel ankreiden und einmal auf uns selber schauen. Sind wir wirklich, wirklich anders in unserem Leben? Wie ist denn unser Verhalten Gott gegenüber? Ist das manchmal wirklich so anders als beim Volk Israel? Aber das Tröstliche ist, auch wenn wir halsstarrig sind, auch wenn wir ungeduldig sind, auch wenn wir untreu sind, auch wenn wir ungehorsam sind, Gott führt seinen Plan mit uns ganz persönlich trotzdem weiter. Weil wir ihm wichtig sind. Weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht hängen. Und er hat das Volk Israel trotzdem reich beschenkt. Und er hat auch uns reich beschenkt. Überlegt einmal euch, mit was allem wir beschenkt sind. Wir sind im Überfluss beschenkt. Und das wollen wir auch nicht vergessen. Und ihn dafür loben und danken. Und in dieser Dankbarkeit soll sich dann eben auch zeigen, dass wir Gott gegenüber treu möchten sein. Es ist nicht so, dass wir es immer sind, aber wir wollen und wir sollen und wir wollen diesen Prozess weitergehen und immer mehr Gott treu sein, immer mehr sein Wort befolgen, ihm immer mehr treu sein. Und in dieser Treue und dieser Dankbarkeit, in dem Gehorsam, wo wir dann drin sind, dann denke ich, plötzlich die Anweisungen von den ersten Versen, die wir hatten, das wird dann plötzlich nicht mehr so schwierig. Dann wird es plötzlich einfacher. Wenn wir in dieser Treue bleiben, in diesem Gehorsam, in dieser Dankbarkeit Gott gegenüber, und dann schließt sich auch wieder der Kreis zu den Aufforderungen oder Anweisungen von den ersten Versen. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich nicht verleugnen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Gott ist treu. Amen.